Erschreckend gut.
Ungeheuer.
Geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
Eine Messe zum Medium machen. Das ist der Auftrag von Milko Malev. Er ist Kommunikations- und Marketingchef des digitalen Marketing-Events DMXCO. Bis vor kurzem hoffte die Branche noch, sich Ende September wirklich in Köln zu treffen. Jetzt wird's doch ein digitales Mega-Event, aber nicht weniger spannend. Was alles ansteht, wie besonders die Herausforderungen sind und was die DMXCO noch so vorhat, erzählt uns der Kommunikations- und Marketingchef in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich willkommen, Milko Malev.
Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
Hallo da draußen, liebe Freunde der Monsters of Content Marketing. Wir nähern uns der Normalität, sind in der neuen Normalität und haben nach langer Zeit mal wieder ein physisches Treffen, wie man so schön sagt, bei uns im Berliner Office. Und freuen uns, dass der liebe Milko heute bei uns ist. Hi Milko.
Hallo Dirk, schön da zu sein.
Aus der Nachbarschaft rübergewandert, ein paar Straßen weiter hier am Prenzlauer Berg. Gut gelaunt und sieht blendend aus, unser heutiger Gast. Schade, dass wir nur zu hören sind. Eingangsfrage, die mir persönlich wichtig ist, heißt es DMXCO oder DMXCO?
DMXCO, wobei ich ehrlich sein muss, es rutscht mir immer wieder durch, dass ich DMXCO sage. Also sitzt ganz schön tief.
Ist auch irgendwie tradiert, oder? Als ich mal bei euch im Podcast DMXCO gehört habe, fand ich das ein bisschen absonderlich geradezu, ja.
Aber eigentlich finde ich es gut, dass man das 2018 bewusst hervorgehoben hat, weil es ja ein Digital Marketing Exposition and Conference. Denn dieses DMXCO klingt immer so ein bisschen nach mexikanischer Küche irgendwie. Und man hat wirklich Mühe gegeben, das Ganze auch hörbar herauszuarbeiten.
Gut, dass es nochmal für alle da draußen in Gänze erklärt hat, was die DMXCO ist. Die meisten kennen es, eine der großen oder die tradierte deutsche digitale Marketing Konferenz und Messe, die wir in Deutschland haben. In diesem Jahr, und sie steht kurz bevor, am 23. und 24. September, war verwegen bzw. mutig optimistisch der Plan, eine Präsenzveranstaltung zu haben, wie in all den Jahren, also eine physische Messe zu haben, da sich DMXCO auch als Netzwerkplattform betreibt. Wäre das ja entgegengekommen. Hat leider, für die ganze Branche sagen muss, nicht geklappt, aber ist natürlich vernünftig. Findet jetzt, wie andere Veranstaltungen auch, halt rein digital statt. Trotzdem natürlich die Frage, ein Riesenprogramm habt ihr. Was erwartet uns alles? Was ist das Kernthema in diesem Jahr für euch? Schieß mal los, du kannst dich jetzt hier ausbreiten, wie du willst, und uns die Veranstaltung erläutern.
Gerne, Bühne frei sozusagen. Nun ja, die DMXCO wird auf jeden Fall ganz anders sein als die Jahre zuvor, das ist schon ziemlich klar. Wir hatten bis zuletzt auch gehofft, dass wir zumindest hybrid stattfinden können, aber Corona ist nochmal stärker. Und wir fokussieren uns komplett auf einer digitalen Veranstaltung. Vieles ist bereits auch greifbar. Also man kann sich schon in der Plattform sozusagen intern bewegen. Und ich kann so viel sagen, aktuell kenne ich jetzt keine digitale Messe, kein digitales Event, der sich auf dem Level bewegen würde. Zumal viele sich eher auf den Konferenzteil ja fokussieren, während wir auch eine Messe auch digital anbieten möchten.
Wie macht ihr das? Also digital die Messe anzubieten?
Wir werden, du musst es mir so vorstellen, es wird die Möglichkeit geben, sich selbst in eigenen digitalen Showrooms vorzustellen, allerdings jenseits von diesen schlecht nachgebauten virtuellen Ständen. Mhm. Die Möglichkeit, vor allem das Thema Networking, wofür wir eigentlich auch immer stehen, also Austausch, das ist vielleicht so der Kernpunkt des Ganzen.
Schaltet ihr mich da auch one-on-one, wenn ich möchte, mit jemandem zusammen?
Ja, oder? Du kannst jederzeit mit jedem, der angemeldet ist, entweder videotelefonieren, chatten, nur ein Audiogespräch führen, Termine vereinbaren, dann Interesse anmelden und so weiter und so fort. Es gibt unterschiedlichste Modelle von One-on-One bis hin zu größeren Meetings bis zu 100 Personen, wo du deine eigene Demo oder Product Show durchziehen kannst, deine eigene Pressekonferenz, wenn du möchtest. Das heißt, dieses Thema Networking, Austausch ist eigentlich der Mittelpunkt des Ganzen, sowohl auf individueller Ebene als auch auf Ebene des Ausstellers.
Wir kennen inzwischen alle natürlich die digitalen Meetings, One-on-One, größere Gruppen aus dem Homeoffice, aus dem digitalen Raum. Meinst du, es kann wirklich für euch so eine physische Messe ersetzen? Ja, nicht umsonst habt ihr ja eigentlich zweigleisig geplant, den zufälligen Kontakt, den man hat, neue Leute kennenzulernen. Zu wie viel Prozent kann das dadurch ersetzt werden, sage ich mal, falls so eine Schätzung überhaupt möglich ist? Ihr habt euch ja sicherlich viele Gedanken darum gemacht, wie man das am besten macht.
Klar, tun wir nach wie vor. Ich glaube aber, die Frage ist die falsche. Soll es ersetzen oder soll es ergänzen? Ich glaube, eine persönliche Interaktion wird nichts ersetzen können. Aber ich glaube, gerade jetzt in Corona-Zeiten haben wir gesehen, unglaublich vieles, was eigentlich in One-on-Ones normalerweise geklärt wird, erledigt werden muss, funktioniert auch so hervorragend. Das heißt, vieles, was Thema Geschäft angeht, Networking, Inspiration, das werden wir in der Tat aufs Digitale übersetzen können. Haben aber jetzt natürlich nicht den Anspruch, dass es das Geschäft komplett ersetzt, um Gottes Willen, das würde auch gar nicht funktionieren.
Ihr trefft euch schon auch mit eurem Team auch regelmäßig in Köln, oder?
Ja, natürlich.
Das schon, also wo sind dann die Stärken von so direkten, präsenten Meetings? Physischen gegenüber euren digitalen Schalten?
Ich persönlich arbeite mit meinem Team grundsätzlich on remote, da ich in Berlin sitze und mein Team sitzt in Köln. Deswegen ist es für mich eigentlich ich kenne es irgendwie nicht anders. Mein vorheriger Job war genauso zwischen Kopenhagen und Berlin. Mhm. Aber es ist klar, dass der Funke, der Teamspirit, der springt natürlich erst dann rüber, wenn du die Leute persönlich triffst. Ja, und das wird natürlich hoffentlich 2021 der Fall sein, dass wir es in Köln wieder in Persona treffen werden.
Weil das eine Frage ist, die wir und auch die Unternehmen sich natürlich auch stellen. Ja, was leidet im Homeoffice? Wie viel Präsenz brauchen wir, um gewisse Sachen, die nicht ersetzt werden können durch Homeoffice und Remote-Worken, weiter beizubehalten, einen besonderen Spirit fährt, den auch ein Unternehmen ausmacht.
Ja, ich glaube, bei einer digitalen Messe ist vielleicht die häufigste so, dass du nur als Unternehmen präsent bist. Mhm. Also es ist quasi eine Marke, ein Nichts, während du bei uns jetzt konkret bei der DMX Squad Home die Möglichkeit haben wirst, direkt zu sehen, wer vom Unternehmen vor Ort ist. Also ich komme jetzt auf Fischer Appelt in ihrem Showroom und ich sehe dort, da sind Dirk, Chris und vor Ort und ich kann direkt mit denen sprechen. Also es ist eine ziemlich gelungene Übersetzung, wenn man so möchte, ins Digitale, sodass ich direkt auch ein Gespräch starten kann. Ich kann dich direkt anschreiben. Wenn du es nicht ausgestaltet hast, kann ich dich direkt auch Video anrufen. Also all diese Möglichkeiten bestehen. Oder ich kann sagen, hey Dirk, ich kann gerade nicht, aber vielleicht telefonieren wir später. Hier sind meine Kontaktdaten, kontaktiere mich doch.
Die Messe spielt sich jetzt auf der DMX Square at Home, was euer Brand für die digitale Messe ist, ab. Den globalen Treffpunkt für die digitale Industrie in der neuen Normalität habt ihr es genannt. Das klingt so, als wenn diese Plattform auch außerhalb der 2 Tage im September bespielt. Das wird also langfristig für euch ein wichtiges Standbein. Kannst du da die Strategie mal erklären?
Also erst einmal gibt es gar keine Blaupause für dieses Produkt. Wir machen es zum ersten Mal. Wir arbeiten daran. Ich glaube, dieses Jahr wird sich auf jeden Fall zeigen, wie es ankommt, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Wir hören da sehr genau zu, was die Aussteller und die Besucher von uns erwarten und versuchen das auch laufend anzupassen. Für mich ist aber auch klar, dass wir langfristig auch digital mit dabei spielen werden, sei es allein schon aus dem Grund, dass wir natürlich eine enorme Reichweite haben durch eine digitale Plattform. Überlegt ihr mal, wie viele Leute können wir erreichen, die sich sonst aus zeitlichen oder finanziellen Gründen gar kein Ticket leisten können, vor Ort in Köln zu sein. Also in Richtung interkontinentale Reichweite, die für uns ja natürlich besonders wichtig ist, ist natürlich ein toller Door-Opener. In diesem Sinne, vorab kann ich natürlich noch keine Prognose heraussprechen, aber ich bin mir sicher, digital wird ein fixer Bestandteil des Geschäftsmodells werden.
Du hast die vergangenen 2 Jahre die Mexiko mitgemacht, als die Messe noch richtig, sage ich mal in Anführungsstrichen, stattgefunden hat. Das ist natürlich auch physisch schon eine schlauchende Angelegenheit. Man spricht viel, man ist viel unterwegs, Menschenmassen feiern, nicht zu vergessen. Ja. Erwartest du ein bisschen entspanntere Arbeit dieses Jahr?
Ganz und gar nicht. Ich glaube, im Moment muss ich selbst noch mal verstehen, welche Aufgaben werde ich vor Ort eigentlich haben, denn ich habe es noch nicht gemacht. Klar. Ich mache jetzt eine digitale Pressekonferenz. Das wird ein Spaß. Ich glaube, es wird sogar spannender als die letzten Jahre. Ja, und genauso schlauchend. Aber im positiven Sinne.
Ihr habt 2018 den Anspruch formuliert, von der Messe zum Medium werden zu wollen. Das war auch der Startschuss, kann man sagen, für euer Content-Marketing in größerem Stil. Wie weit seid ihr auf diesem Weg? Und warum, fragt sich vielleicht mancher, muss eine Messe, wo es geht, Leute zu vernetzen, überhaupt ein Medium sein?
Ja, gute Frage. Ich habe auch, glaube ich, eine gute Antwort.
Die DMX. Davon gehe ich aus nach dem bisherigen.
Genau, nun, die DMX-Co war ja, ich meine, wir feiern, glaube ich, dieses Jahr unser 12-jähriges Jubiläum, unser 12-jährigen Geburtstag. Wir waren ja bis 2018 ein reines 2-Tage-Event. Und erst als wir damals auf den Reset-Knopf, wenn du willst, gedruckt haben und die Strategie komplett umgestellt haben, kam Content, das ein gleichwertiger Bestandteil zur Conference und Expo hinzu. Kommt ja nicht von ungefähr, wir möchten ja weg von diesen 2 Highlight-Tagen in Köln hin zu einer ganzjährigen Bespielung dieser Community. Das ist also dieser 365-Tage-Ansatz. Mhm. Und viele haben, glaube ich, von Messe zu Medium auch ein bisschen falsch verstanden. Wir wollen ja kein Newsdesk sein. Wir wollen auch in einer Horizont oder einer Adweek keine Konkurrenz machen. Ist auch gar nicht nötig, um unsere Ziele zu erreichen. Sondern die Idee war, eine Art ganzjähriger Sparring-Partner, Begleiter für die Community zu sein. Und das haben wir auch mit Content auch erreicht oder sind auf gutem Wege. Als wir damals das Ganze initiiert haben, haben wir, glaube ich, in einem Mordstempo die Webseite relaunched und zur Content-Plattform auch auserkoren. Kurz danach kam auch unser Podcast dazu. Da haben wir unser zweijähriges, glaube ich, im nächsten Monat. Mhm. Notiz an mich. Und das ist zwar keine redaktionelle Linie, also kein redaktioneller Stream für uns, aber ein sehr wichtiger Reichweitenbringer. Wir haben auch das Thema Social Media und Newsletter und E-Mail-Marketing neu angefasst, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Insbesondere Newsletter und E-Mails funktionieren bei uns hervorragend.
Da habt ihr ja Sachen, so Elemente kommen natürlich zu einer zwangsläufigen Frage. OMR-Vergleich, ja, auch digitales Mega-Event. Auch sehr stark als Medium präsent. Da aber stärker sehe ich diesen Newsdesk-Gedanken, den du angesprochen hast, der bei OMR zum Beispiel am Ende des Tages ja immer so aktuelle Geschichten, die auch aufgegriffen werden. Bei euch sieht es da ja ein bisschen anders aus eigentlich. Ihr habt ja eher Content, der so lehrreichen Content, würde ich sagen. Das ist ja eher im Bereich E-Learning unterwegs, die Stories bei euch. Ist das euer Ansatz, den Leuten Hilfe zu bieten und weiterzuhelfen? Ist da auch die Nachfrage da bei euch?
Ja, beziehungsweise jein. Ich glaube, was bei uns das Besondere ist, dass wir eine extrem große Bandbreite haben, was unsere Zielgruppen angeht. Wir stehen nicht nur für Online-Marketing oder digitales Marketing, auch wenn es der Name suggeriert. Wir haben da unglaublich viel aus dem Bereich digitale Transformation, Internet of Things und. Das heißt, wir haben 5 riesige Tracks, die wir bespielen müssen. Marketing, Media, Future Technology und Business. Das ist aber ja so der redaktionelle Part. Um jetzt nochmal auf deine konkrete Frage einzugehen. Wir stellen uns immer so die Frage, was können wir von einem Besuch auf einer Messe der DMXCO ins contentseitig abbilden? Und für mich sind es 3 Bereiche, wie du schon gesagt hast, Weiterbildung. Also Education. Da gibt es noch das Thema Inspiration. Und es gibt natürlich noch Marktübersicht. Trends, also was passiert gerade in der Branche, wie bilden wir das Ganze ab? Und im Grunde genommen versuchen wir das Ganze sehr stark auch so zu machen, indem wir Trends herausarbeiten, Lösungsvorschläge anbieten in Bezug auf konkreten Fragestellungen. Und wir sind ja auch eine Community, das ist unser Verständnis, wenn wir die Leute haben, also die Unternehmen, die Antworten auf diesen Fragen haben, dass wir die direkt auch ins Gespräch bringen. Idealerweise sind es Aussteller der DMXCO, nicht aber ausschließlich.
Aber schon, wir sehen so einen Megatrend auch bei anderen Gesprächspartnern, die wir hatten, LinkedIn zum Beispiel, die haben ganz klar E-Learning, der Trend während der Corona-Zeit. Die Leute wollen mehr Wissen, haben auch wieder mehr Zeit, sich da weiterzubilden. Seht ihr das bei den Zugriffen auf eure Website auch?
Wir haben keine In-Learning-Angebote im klassischen Sinne, die du gerade
Webinare
meinst.
Webinare macht er zum Beispiel das für dich.
Wir aktuell machen keine. Also wir haben grundsätzlich keine, wir haben aber unheimlich viel White Papers, Downloadables, Checklisten. Ja. Das funktioniert sehr, sehr gut. Die machen wir häufig auch Zusammenarbeit mit ausgewählten Ausstellern. Das ist etwas, das wir sehr, sehr früh auch für uns besetzt haben, weil wir merken, okay, wir sind auf einer sehr starke B2B-Messe. Wir haben noch einen etwas anderen Ansatz, also weniger experiential, sondern vielmehr transaktional, also klare Problemlösungen, klare Business-Relevanz. Und das versuchen wir auch mit dem Kunden dann auch wiederzuspiegeln. Das funktioniert sehr gut, in der Tat.
Da ihr extrem versiertes Publikum, einfach Fachpublikum auf der Seite habt, seid ihr natürlich immer, du hast schon erwähnt, für euch wichtig, Trends rechtzeitig aufzugreifen und da Nachfrage zu befriedigen. Megatrends wie Haltung zum Beispiel, Sinnhaftigkeit wird bei euch auch wieder gespielt. Was siehst du so als nächstes großes Ding da? Was sind so Themen, mit denen man sich stärker befassen wird in den kommenden 1-2 Jahren?
Konkret, was die Industrie angeht und das auch ohne Corona, Konsolidierung, das haben wir die letzten Jahre gemerkt, alles merged zusammen. Ich glaube, Corona wird jetzt tiefe Spuren hinterlassen. Wir hatten auch eine eigene Trendstudie durchgeführt zu Corona-Zeiten, also ich glaube, es war im April. Und da war auch schon die Erwartung vieler der Aussteller, der Teilnehmenden, dass die Branche auf jeden Fall stagnieren wird danach. Ich glaube, das tut vielleicht der Branche auch gar nicht so schlecht, also ziemlich gut, wobei die eine oder andere gute Idee sicherlich zurückgeworfen wird aus finanziellen Gründen. Das ist das eine. Und zum Zweiten, glaube ich,
wir müssen mal kurz nochmal einhaken und fragen, von welcher Branche wir jetzt genau sprechen. Ja? Digitale Medien, also wen würdest du da jetzt, oder eure Branche, ja, Eventbereich etc.
Die Digitalbranche insgesamt, würde ich sagen, auf Meta-Ebene.
Die ja generell eher als Gewinner der Corona-Krise angesehen. Trotzdem?
Ich glaube nicht alle. Ich glaube, das ist schon sehr segmentiert. Also wenn du dir anguckst, Podcasts sind wir gerade dort oder Online-Audio-Werbung, rapide nach oben gestiegen. Da wird sicherlich Corona auch eher das Ganze befeuern. Bei anderen was die Werberlöse beispielsweise angeht im Online-Bereich, ich glaube, hier und da tut sich der eine oder andere Vermarkter sicherlich schwer damit. Also ich glaube, so pauschal drüber hinweg würde ich nicht sagen, dass alle gut wegkommen. Aber tendenziell sicherlich besser als mit einer.
Aber ich habe dich kurz, habe dich unterbrochen. Die Ergebnisse eurer Studie, wolltest du noch ein bisschen ausführen?
Genau, wir hatten sie auch schon vor längerer Zeit publiziert. Da war auch die Erwartung, dass wir natürlich, war die Erwartung schon, dass die Branche bereinigt rausgeht, dass es auf jeden Fall zu einer Konsolidierung kommen wird. Das werden wir auch sehen. Und zum anderen glaube ich, und das auch schon vor Corona, ich glaube, die Zeit der großen Feierei so ein bisschen vorbei. Ich glaube, es kommt so eine gewisse neue Ernsthaftigkeit. Das haben wir gemerkt, dass die letzten Jahre Nachhaltigkeit das große Thema aufkam. Später kam das Thema Purpose, 2019, 2018 schon als großes Thema. Dieses Jahr auch bei uns, dass das Thema noch eine Meta-Ebene drüber, Haltung, Attitude Matters. Ich glaube, das werden wir auch merken, dass sich viele Unternehmen sich viel mehr der Frage stellen müssen, was ist meine Daseinsberechtigung? Vielleicht auch das eine oder andere Event in der Branche, durchaus möglich. Rosé an der Korsettring für 3.000 Euro das Ticket versus Online-Webinar für 150 Euro. Ich glaube, da wird sicherlich nach Corona eine andere Attitüde auch herrschen, was das Ganze angeht.
Ich hatte es eben erwähnt, den Namen OMR erwähnt.
Ein schöner Name.
Alte Freunde, Philipp Wessemeyer, der Monsters of Content Marketing, einer der ersten Gäste. Gerne wird natürlich Vergleich gezogen, aber wenn man sich jetzt die Websites mal anschaut oder generell die Angebote anschaut, geht ja OMR viel stärker so Richtung Popkultur, mit Rap wird viel gespielt, ja, könnte ein bisschen bunter, knalliger rüber die Ansprache. Bei euch finde ich es persönlich eher seriös, ja, nicht besonders aufdringlich, eher zurückhaltend. Sind da die Unterschiede oder wo kann man euch überhaupt vergleichen? Wie siehst du das Spannungsfeld zwischen euch beiden? Oder seid ihr nur zufällig in ähnlichem Business, habt ihr aber eigentlich nicht viel miteinander zu tun? Lernt man voneinander? Setzt ihr euch da bewusst ab? Wie würdest du das Verhältnis?
Das sind jetzt ganz viele Fragen.
Ganz viele Fragen, genau.
Wo fange ich an?
Ich versuche dir ganz viele Punkte zu geben, wie du das Verhältnis definieren kannst.
Dann antworte ich gerne mit einer Gegenfrage. Wieso ziehst du den Vergleich erst einmal mit der OMR und nicht mit einem Web Summit oder vielleicht mit einem CES oder vielleicht sogar mit einem Davos?
Weil ich natürlich erstmal ins Inland gucke. Da.
Also
CES muss ich sagen, dann vergleiche ich so ein bisschen Bundesliga mit Champions League. Ohne euch jetzt abwerten zu wollen, weil CES setzt sich natürlich ganz hoch an. Ja, und der Fokus bei CES ist ja doch weg vom Marketing hin zu Produkten. Und ich gehe doch stärker ins Operative. Ich glaube schon, dass ihr, das sehe ich ja bei uns zum Beispiel im Hause auch, wir sind auf beiden Veranstaltungen da präsent, Medien sicherlich stärker auf die Mexiko klassisch. Jüngere Marketer digital fährt eher bei OMR, würde ich jetzt mutmaßen. Aber du hast ja schon, glaube ich, auch eine Anzahl von Ausstellern, die ähnlich ist, oder?
Erst einmal sehen wir uns genauso wie die CS in der Champions League. Dass wir in Deutschland stattfinden, bedeutet nicht, dass wir da weniger Relevanz haben. Haben wir hatten eben einen sehr starken Tech-Anteil. Deswegen auch die Parallele, die ich persönlich dazu ziehe. Deswegen auch zu Web Summit, die auch ein sehr starkes Konferenzprogramm haben. Aber kommen wir zum Thema OMR. Dieser Vergleich wird sehr häufig gezogen. Ich kann noch nachvollziehen. Ich glaube, 30% der Gespräche, die ich mit Externen führe, fällt dieser Vergleich zwangsläufig.
Weil natürlich auch die OMR klar diesen medialen Charakter hat, den genau. Ihr auch beansprucht.
Ja, ich glaube, wofür steht die OMR erst einmal? Also erstmal steht ich für Philipp, ein unglaublich smart, aber auch sehr likable Typ. Also ich glaube, von Philipp lässt man sich gerne etwas erklären zum Thema Online-Marketing und geht danach auf die Schanze und trinkt bis 5 Uhr morgens Bier.
Schaut auch nach Hamburg an dieser Stelle.
Das zweite wäre vielleicht das Thema Prominente. Popkultur hast du selbst gesagt. Da gibt es unheimlich viel, was in Richtung, also wir haben irgendwie Joko oder Dagi B oder Lena Gerke. Es ist sehr national, weniger international, würde ich sagen. Und es steht vor allem für den Festivalcharakter. Also Musiker, Rahmenprogramm ist da mehr im Mittelpunkt als die
Themen. Aber bei euch haben sie auch mal Feiern gemacht.
Nicht bei euch, sondern parallel zu uns. Genau, ja. Die hängen sich gerne dran.
Genau, aber es wird ja dann schon als Dranhängen-Event, wo eine gewisse Nähe natürlich dann.
Wir freuen uns, gesehen, also wenn sie zu Besuch kommen, umgekehrt genauso. Und wofür wir eigentlich stehen, ist, glaube ich, bei uns dreht sich das Ganze um die Themen. Also wir haben jetzt keine Person, die jedes Event von vorne bis hinten moderiert. Wir haben ja auch viel mehr Stages, die wir bedienen müssen. Also es geht hier um das Thema, es geht um die Relevanz. Die Leute, die du auf der Bühne siehst, sind auch komplett anders. Lass es mich so verdeutlichen. Bei der OMR hast du eine erfolgreiche Influencerin mit 2-3 Millionen Follower, die dir etwas erzählt. Bei uns hast du einen Chef von Instagram, der dir sagt, was eigentlich als nächstes kommt. Also einmal hast du die Person, die Plattform nutzt und einmal dieser Person die Daseinsberechtigung, das Tool gibt, um überhaupt Influencer werden zu können.
Das Reichweiten-Erfolgs-Story-Thema ist ja bei OMR ohnehin viel mehr im Vordergrund. Ja, also reichweitenstarke Cases.
Generell genau, Success-Stories, Hero-Content, dafür stehen
Lass sie. Lass mich eben noch einschieben, dass der Vergleich Bundesliga-Champions League natürlich nicht despizierlich gemeint war. Die Bundesliga betrachten wir hier im Hause Fisch, aber natürlich als Premium-Produkt. Ja. Vielleicht will ich unterschätzt diesen internationalen Einschlag, den ihr immer wieder habt. Klar, bei den Gästen auch, das muss man einfach sagen. Top-Speaker, seit 2018 macht ihr auch einen Podcast. Wie ist da eure Strategie? Ist das mehr so ein Ding, du wirst wahrscheinlich sagen, nein, Me Too, weil viele haben es gemacht, ja, da war oben eher ja wie ich, früh dran bei dem Ding. Oder warum ergibt ein Audioformat gerade für euch Sinn?
Wir haben den Podcast 2018, ich glaube im Juli gestartet oder August, nee, August war es, glaube ich, dass die erste Folge rauskam. In der Tat war am Anfang auch, der Anfang nicht gerade einfach, weil es schon zu dem Zeitpunkt relativ viele Podcasts gab, viele gute Podcasts. Ich glaube, wenn man sich die, so die Entwicklung über die Jahre anschaut, merkt man allerdings, dass die Kurve kontinuierlich nach oben gestiegen ist.
Wir kamen ja auch erst Anfang 2019, also ein bisschen später.
Und mittlerweile hat sich das sehr gut etabliert. Wir haben ja da doch den großen Vorteil, dass wir sehr eng mit unserem Konferenzteam arbeiten. Das heißt, wir haben einen sehr guten Supply an hochwertigen Speakern, die wir ansprechen können, wo wir wirklich direkte Beziehungen zu denen haben. Das befruchtet sich also gegenseitig hervorragend. Was mich aber sehr, sehr freut, in diesem Jahr ist es erstmalig passiert, dass wir direkte Anfragen von Top-Speakern bekommen. Beispielsweise hatten wir Alicia Tillman, Global CMO von SAP, wo wir proaktiv nachher angefragt wurden, ob sie denn in den Podcast zu Gast kommen könnte. Was mich natürlich sehr, sehr gefreut hat. Und das war nicht die einzige. Also bin gespannt, was sich bis zum Jahresende noch entwickeln wird. Für mich ist das Ganze in erster Linie eine Möglichkeit, einen Deep Dive zu haben, dass wir sonst eben auf der Bühne haben, das allerdings auch ganzjährig stattfinden kann. Also nochmal dieser 365-Tage-Ansatz. Du musst nicht extra auf September warten, damit du die großen Namen hörst. Das geht auch ganzjährig. Funktioniert auch sehr gut mit unserem Partner IMS, die also sehr, sehr erfahren sind in diesem Bereich, in der Vermarktung und haben natürlich einen super Host. Alexander Wunschel macht das schon seit Ewigkeiten. Also bisher wickelt sich das Ganze sehr gut, wächst und gedeiht.
Werdet ihr aus dem Event am 23. und 24. September auch jede Menge Content kreieren, weil da habt ihr die Leute ja irgendwie gebündelt bei euch, zumindest digital. Werdet ihr noch vielleicht auch mehr Gespräche dann führen, Podcast produzieren? Wird da auch mehr Content für eure Plattform abfallen, abgesehen vom Event jetzt?
Ja, das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Da hatten wir unser eigenes Podcast-Studio direkt auf der DMX-Go. Wie wir das dieses Jahr lösen, müssen wir schauen, weil ein Teil der Gäste kommen ja rein digital. Gerade diejenigen, die aus den Staaten kommen, werden höchstwahrscheinlich daran in der Form teilnehmen. Ein Teil davon werden allerdings auch in Köln sein. Wir haben so zwei physische Studios, die wir vor Ort haben, in gewohnt hoher Qualität mit Kamerateams. Also es wird nicht ein Zoom Meeting werden.
Das ist interessant. Dann kommen also Leute zur DMX-Go, die ja aber digital stattfindet und nicht physisch vorbei und machen Podcast-Gespräche mit euch dann vor Ort.
Ich meine jetzt in der Tat die Konferenzbühne.
Okay.
Also, genau, wir haben in der Tat also unsere Hosts, unsere Moderatoren, die in zwei Studios in Köln vor Ort, Corona-konform natürlich, auch Gäste entweder direkt interviewen können oder aber auch Panels haben, wo einige dazugeschaltet werden.
Ach, da stehen Leute, das hatte ich jetzt, also die stehen Leute schon auf der Bühne, bloß ohne Gäste, sondern nur mit euch. Sozusagen, was dann digital übertragen wird. Das ist ja dann schon noch ein bisschen physisch. Ja,
ich glaube, dass das die Wahrnehmung auch ganz anders ist. Ich habe mir jetzt mehrfach Events angeschaut, die rein digital stattfanden und ich fand selten die technische Lösung bei denen so gelungen, dass sich das Ganze ersetzen kann. Unsere ist proprietär, wir bauen es auch selbst, wir kaufen auch nichts neu ein. Ja. Also das wird auf jeden Fall funktionieren. Ich glaube aber, dass hier und da so ein schönes Setup wie aus einem Fernsehstudio auch das Ganze sehr angenehm auflockert, auch einen anderen Vibe auch hat. Und ich freue mich sehr darüber. Also ich glaube, dass wir da eine sehr gute Mischung hinlegen würden.
Das sind aber mehr so Inlandsgäste dann, die auf die Bühne dann zu euch
wahrscheinlich,
kommen.
Genau.
Sonst lohnt es sich dann ohne.
Zumindest EU-intern, ja.
Trotz Champions League lohnt es sich sonst nicht so richtig dann wahrscheinlich. Ne?
Ja, die dürfen ja wahrscheinlich teilweise auch gar
nicht. Wie viele Leute kommen etwa zu euch dann, um auf die Bühne zu gehen?
Also ich glaube, dass wir circa 100 plus Stunden Programm haben werden und ich rechne mit circa 500 Speakern insgesamt, also Masterclasses und Deep Dives zusammen. Das heißt, wir können uns in etwa in dem Bereich bewegen, dass wir die letzten Jahre hatten. Gut, wir hatten da 700 Speaker, glaube ich, im letzten Jahr. Aber das sind ja meine, glaube ich, auch nicht viel.
Und einige davon sind halt auch in Köln.
Genau, einige werden auch in Köln sein, ja.
Wunderbar, da will ich einige Stunden auf die Mexico at Home verbringen.
Das hoffe ich doch sehr.
Zum Schluss noch ein Ausblick. Ja, wir haben schon darüber gesprochen, wie dich die Maxwell dieses Jahr fordern wird. Völliges Neuland. Wie kann ich mir das vorstellen? So ein bisschen wirst du dann auf den Bühnen rumspringen oder in eurem Zentrum, in eurem Podcast-Studio hast du schon irgendwie was zurechtgelegt. Wie kann das in etwa ablaufen? So ein bisschen Planung wirst du ja schon gemacht haben, oder?
Ja, im Moment sind wir schon längst in der heißen Phase. Wir haben ja so eine Challenge-Report erstellt, die Herausforderungen der Branche. Und als wir zu Beginn des Jahres das Motto announced haben, Haltung zählt, haben wir natürlich nicht gedacht, dass sie sich so stark weiterentwickeln, wie es nur aktuell werden wird. Danach kam Corona, Black Lives Matter, Stop Hate for Profit. Ja. Es ist aktueller denn je geworden. Das heißt, das ist wirklich etwas, was wir bis zur Messe und auf der Messe selbst, also werden wir die Mexico at Home sehr stark akzentuieren und aufgreifen werden thematisch. Ich selbst werde mich sicherlich im digitalen Pressroom und Media Room viel aufhalten. Wir haben sicherlich viel an Kommunikation, das wir drumherum auch bewältigen müssen. Viele Anfragen rund um die Plattform. Damit rechne ich natürlich auch, weil es ein komplett neues Produkt ist. Also viel Erklärungsbedarf.
Technisch Stresstest schon gemacht? Seid ihr da vollkommen safe? Weil das ist ja schon auch technisch ein Riesenakt, sag ich mal, oder Herausforderung.
Genau, also wir sind auf jeden Fall im Zeitplan. Bisher läuft es sehr gut, aber klar, ich wappne mich schon darauf, dass die eine oder andere Stresssituation auf uns zukommen wird.
Und eine Frage, die ich vorher vergessen habe, Community-Gedanke erwähnst du. Ja. Das ist euch auch ganz wichtig. Wo finde ich den bei euch auf eurer Plattform? Wo ist euer Austausch, abgesehen davon jetzt beim Event selber? Kommentare, Diskussionen, macht ihr das auf Social Media mehr auf eurer Seite? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
Wir haben uns gerade im ersten Jahr ziemlich ausprobiert, bis wir erstmal gefunden haben, was gut funktioniert. Also was ist eigentlich das richtige Format für uns? Da sind wir auch bei weitem noch nicht am Ende der Reise. Was wir auf jeden Fall machen, dass wir die DMX-Co Trendstudien initiiert haben im letzten Jahr. Das ist ein Format, das uns andere nicht anbieten. Dass wir quasi laufend Umfragen in unserer eigenen Community durchführen. Also User-Generated Content, Content in purer Form, wenn du möchtest. Natürlich redaktionell aufbereitet und gleichzeitig hervorragend, weil wir natürlich als Trendbarometer, als Lackmus muss das für die Branche immer wieder fungieren können. Wir versuchen auch viel stärker, auch die Aussteller und Speaker in eigenen Content mit ihren Meinungen, mit ihren Input einzubinden. Und gerade zu Corona, ich glaube, gerade in diesen ersten Panikwochen, haben wir uns komplett in die Community auch gewendet und gefragt, was möchtet ihr eigentlich von uns hören? Also was interessiert euch gerade diese verrückten Zeit? Haben uns extrem stark auch daran ausgerichtet und Content auch zusammen mit Agenturen zum Beispiel auch erstellt, also wie reagiere ich bei Corona in Bezug auf meine Krisenkommunikation? Was bedeutet das jetzt gerade für meine Performance-Marketing-Strategie? Soll ich jetzt die Anzeigen stoppen oder laufen lassen? Mhm. Und wo genau? Wie sieht es legalseitig aus? Was bedeutet das für mich gerade das Thema Homeoffice? Ein- und Ausstempeln? Also relativ banale Fragen, die aber wirklich allen unter den Fingern brannten. Und ich glaube, das ist ein Trend oder das ist eine Linie, auf die wir weiterhin fortfahren werden. Auch in Richtung Video gehen wir, wo wir uns etwas stärker auf die Person noch konzentrieren. Haben soeben ein neues Format gestartet, Quickfire, die Mexico Quickfire, ausschließlich für Social Media gedacht, wo wir eher so die persönliche Seite der Mexico Protagonisten präsentieren möchten. Also 10 kurzen Fragen, wer ist der Pistole geschossen? Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir künftig auch etwas stärker kollaborativ mit den einzelnen Ausstellern arbeiten werden. Das ist zumindest mein Ziel. Ich merke, dass es gut ankommt und das widerspiegelt das Ganze auch. Ich denke nicht, dass wir aber so wie die OMR zu 80% und 90% auf solche Cases, solche Success-Stories fokussieren werden, weil wir in der Tat, finde ich, von der Bandbreite hier noch ein bisschen breiter aufgestellt sind und das würde für uns auch gar nicht funktionieren. Also KDW der Digitalwirtschaft, wir müssen alles abbilden. In diesem Sinne.
Anstatt die Stars abzufeiern und für Fame zu sorgen.
Die Stars haben wir, die sind einfach eine andere Art von Stars. Also
zurückhaltende Superstars, nennen wir es mal so. Ja. Milko. Super, dass du da warst. Wir ganz frisch drückt die Daumen für euch, dass alles super so läuft,
alles, was geht,
ja. Wie ihr euch vorstellt. Wir werden dabei sein und uns anschauen und danken dir einstweilen, dass du den Weg aus der Nachbarschaft hergefunden hast. Vielen Dank. Und meine lieben Freunde da draußen, ich hoffe, ihr habt das Gespräch genauso genossen wie wir hier und verbleibe bis zum nächsten Mal mit allerfeinsten Grüßen. Tschüss.
Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.com.